herzlich willkommen beim Pioneers of Education Podcast Lernkultur.
Menschen wollen sich verändern, aber nicht verändert werden. Bei uns geht es um die Frage, wie Lernen heute und in der Zukunft gelingt und wie wir selber im schulischen Kontext, im Team, in der Organisation und am Ende gesamtgesellschaftlich lernen. Und was bedeutet es eigentlich, sich zu verändern und zu entwickeln?
Zu diesen Themen laden wir inspirierende Menschen ein, um Impulse zu setzen und die Veränderung am Ende jedem selbst zu überlassen. Transformation, Selbstverwirklichung und Entrepreneurship sind Themen, die viele von uns faszinieren. Ein inspirierender Akteur für diese Themengebiete ist Bodo Jansen. Der Unternehmer und Bestsellerautor studierte BWL und Sinologie und stieg im Anschluss ins elterliche Hotelunternehmen ein. Tiefgreifende Krisen prägten seinen Weg. Mit 24 Jahren wurde er entführt und als sein Vater 2007 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, übernahm er die Führung der Hotelkette Obstalsboom. Anlässlich der vernichtenden Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 2010 ging er ins Kloster. Nach einer Zeit der inneren Einkehr leitete Bodo in seinem Unternehmen einen Paradigmenwechsel ein. Für eine authentische Unternehmenskultur. Wir sprechen mit Bodo unter anderem über Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit und über Neugier als treibende Kraft für persönliches Wachstum. Herzlich willkommen, Bodo Jansen.
Wir begrüßen heute ganz herzlich Bodo Jansen bei uns. Unternehmer, Geschäftsführer der Obstalsboom-Gruppe, Experte im Bereich New Leadership, Autor und noch einiges mehr. Bodo, sehr schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung.
Bodo, du hast ein alles andere als geradliniges Leben bisher gehabt. Du hast BWL und Sinologie studiert. Und hattest während dieser Zeit eine sehr dramatische, mehrtägige Entführung überlebt. Und du bist in euer eigenes Hotelgeschäft eingestiegen und nachdem dein Vater früh verstorben ist, hast du das Hotel dann alleine geführt. Und dann gab es eine Mitarbeiterumfrage, deren Ergebnisse sehr kritisch waren. Und diese Ergebnisse haben dich selber in eine tiefe persönliche Krise geführt. Und diese Krise wiederum hat dich dann ins Kloster geführt und von dort aus bist du ganz anders als bisher weitergegangen. Was ist in dieser Zeit im Kloster passiert? Was hast du gelernt? Was musstest du verlernen? Beziehungsweise um dort aber ganz vorne anzufangen, wie bist du damals dort angekommen?
Dieses Verlernen, das ist jetzt das, was aus deiner Frage ja mich anspricht, nämlich, dass es gar nicht so sehr darum ging, etwas zu verlernen, sondern anzunehmen, was ist. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Alkoholkranken. Wenn jemand alkoholkrank ist, dann ist er selbst noch alkoholkrank, wenn er kein Alkohol mehr trinkt. Er wird sein Leben lang Alkoholiker sein. Ich werde es nicht verlernen können oder ändern können. Ich bin Alkoholiker. Das Einzige, was ich lernen kann, ist, mit dieser Krankheit zu leben und damit umzugehen. Und genauso ist es ja mit uns auch als Mensch. Wir haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben Eigenschaften. Und was ich immer wieder erfahre, ist, dass Menschen versuchen, ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Misserfolge ein Stück weit zu verdrängen und das vielleicht in Stärken umzuwandeln. Und das, was ich im Kloster erfahren habe, ist, dass unsere Lebensgeschichte Teil unseres Lebens ist und sich auch nicht leugnen lässt. Also anstatt davor zu flüchten, geht es darum zu lernen, damit zu leben. Und dazu gehört auch das Anderssein als das Selbst. Und das habe ich ja für mich ein Stück weit erlebt, dass ich in meiner Zeit als Jugendlicher, auch in der Zeit als Student, doch sehr im Außen war, sehr im Wettbewerb war, nicht zuletzt, weil ich zum Beispiel als Fotomodell gearbeitet habe. Und es ging immer um dieses Konkurrenzdenken, was wir auch in der Wirtschaft erleben. Und dieses sich ausrichten auf das Außen, auf den anderen, entfernt uns ja ein Stück weit von uns selbst. Das heißt also, zu der Zeit, als ich ins Kloster gekommen bin, da war ich gar nicht bei mir. Da war ich mehr im Außen und dem, was um mich herum geschieht. Und im Kloster habe ich dann gelernt, wieder auf das zu schauen, was mich ausmacht. Also wenn du so willst, ein Stück weit die Reise nach Delphi anzutreten, zum Apollo-Tempel, erkenne dich selbst und zwar so, wie ich bin, mit all den Stärken und all den Schwächen, die mich ausmachen. Einmal die mir Kraft der Geburt mit auf den Weg gegeben worden sind, aber auch all das, was an mich herangetragen worden ist, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe. Das heißt, es ging gar nicht so sehr um das Verlernen, sondern es ging auch gar nicht darum, das zu bewerten, sondern es ging darum, das vielleicht ein bisschen zu verstehen, wieso ich so bin, wie ich bin. Und es gibt so eine Aussage, die hatte ich vorhin auf der Zunge, die habe ich gestern noch gerade gesagt. Es ist, wie es ist. Also ich bin der, der ich bin. Es ist, wie es ist. Und dieser Moment und der Mensch, der mir gegenübersteht, sind das Wichtigste. Und das spiegelt sich ein Stück weit dort wieder. Also im Kloster ging es mehr darum, zu lernen, zu lieben, was ist.
Wie kann man sich denn diese Lernreise so 1,5 Jahre vorstellen? Also, wenn ich so dieses 1,5 Jahre und welche Punkte erreicht man? Oder gab es währenddessen so Wendepunkte, wo du sagst, wow, ja, wow, genau daran erinnere ich mich? Weil so 1,5 Jahre klingen jetzt erstmal groß.
Wenn ich an Wendepunkte denke, dann charakterisieren sich diese Wendepunkte ja durch eine Erkenntnis. Mir ist etwas bewusst geworden. Und dieses Bewusstwerden ist durch die Bank weg in der Stille geschehen. Also es brauchte die Stille, die Reflexion, die Mönche sagen auch die Rumination, das Wiederkäuen der Dinge, die waren, um daraus für sich eine Erkenntnis zu gewinnen. Und dabei ging es nicht nur um die schönen Seiten des Lebens, sondern vor allen Dingen auch um die vielleicht nicht so schönen Seiten des Lebens, um die Krisen des Lebens und in die Stille hinein sich die Frage zu stellen, nicht, wieso ist mir das passiert? Das wäre pathologisch, das führt uns zu keiner Antwort. Und die Antwort auf das letzte, warum, ist immer ein Schweigen, sondern die Frage, wofür war das gut, was ist mir dadurch möglich geworden? Und diese Sichtweise wurde mir vermittelt von Anselm Grün, mein Mentor, der eine Heilige zitiert hat, Hildegard von Bingen, die sagte, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus bunten Perlen zu machen. Das war so ein Weg, sich seines Selbst bewusster zu werden. Also es gab einmal das Trial and Error, das Ausprobieren, ich tue verschiedene Dinge und wenn ich das eine tue, dann ist das vielleicht die Antwort auf eine Frage, die mich mein Leben bewegt. Das ist eine Möglichkeit. Dann die Reise zurück in die Kindheit zu erforschen, sich zu erinnern. Es geht sehr viel um Erinnerung. Sich zu erinnern, was denn das war, was ich als Kind geliebt habe zu tun und dann eine Verbindung aufzubauen zu dem, was ich heute mache. Und der dritte Weg ist eben der Weg in die Krise, zurück in die Krise ja, zu gehen, die Krise zu ruminieren, weil wir uns in der Krise selbst am nächsten sind. Das ist ja so, das Wort Angst, kommt ja von Enge. Und jetzt wird es eng. Und wenn es eng wird, dann versuche ich das zu bewahren, was mir als Mensch wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Also die Frage ist ja auch, die Antwort auf die Frage, wer wir sind, werden wir erst dann erfahren, wenn wir nichts mehr tun, wenn wir nichts mehr haben. Dann erst finden wir die Antwort auf die Frage, wer wir sind, wenn ihr so wollt, wenn wir nackt sind. Ja. Wenn wir nackt sind, dann gibt es nichts, dass wir an der Fassade hängen bleiben, die durch Kleidung oder durch das, was wir sagen, ja, zum Ausdruck kommt, sondern wir sind einfach nackt, und das sind wir, so wie wir geschaffen worden sind und was daraus geworden ist. Und das ist natürlich etwas, dann ist die Frage, was ist denn das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist? Und um diese Frage ging es. Und diese Frage kann ich mir gut in der Krise beantworten. Und durch die Ermutigung von Anselm, ja, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus wunden Perlen zu machen. Das hat mich ermutigt, die Krisen meines Lebens zu betrachten mit der Fragestellung, Was erkennst du in den Krisen deines Lebens als Antwort darauf, was für dich als Mensch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Was ist das? Ja, die Antwort auf die Frage, was dich vielleicht glücklich macht. Ich würde heute nicht mehr von Glück sprechen, weil Glück ist häufig von äußeren Faktoren abhängig. Und es geht ja mehr um das Panterei, die Eudaimonie, das heißt die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren, diese innere Ruhe für sich zu gewinnen, egal was um mich herum geschieht. Und die Antwort, ja, die durfte ich dann in Anbetracht der Krisen dann für mich auch finden. Ja.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, du bist intensiv am Praktizieren, in dir findet viel Veränderung statt und das äußere Leben, das läuft ja weiter. Also du hast ja weiter ein Unternehmen geführt. Ich stelle mir das vor wie ein großes Spannungsfeld.
Das ist es. Also letztendlich entsteht da dadurch so etwas wie eine kognitive Dissonanz. Ja, also zumindest bei den Mitarbeitern, weil sie ja an meinem Entwicklungsprozess nicht selbst teilgehabt haben. Und das hatte ich ja auch ausgedrückt, ne? Nachdem ich im Kloster war und ich die ersten Antworten auf die Frage gefunden habe, wofür es sich jeden Tag lohnt, aufzustehen, bin ich natürlich zurück ins Kloster und wollte diese Energie, die ich dort gewonnen habe, diese Klarheit, die ich für mich gefunden habe, natürlich mitnehmen ins Unternehmen und den Menschen im Unternehmen auch die Möglichkeit bescheren, für sich diese innere Klarheit zu gewinnen und diese Energie wiederzufinden. Und habe dann alle Führungskräfte und ja, ins Kloster eingeladen. Für mich war das eine ehrlich gemeinte Einladung und die Führungskräfte haben das dann als Anweisung verstanden, weil sie 30 Jahre lang Anweisungen bekommen haben. Da gab es keine Einladung. Und das ist ja das, was wir erleben. Ne, wir betrachten ja die Situationen durch die Brille unserer Erfahrungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 30 Jahre lang erfahren, dass es keine Einladung, sondern nur Anweisung gab. Ich wünsche das und dann ist das so. Und nun kommt jemand daher, der spricht anders, aber sie fühlen noch das Gleiche. Für mich ist das so ein schönes Beispiel dafür, dass gelingende Beziehungen eben nicht auf dem Fundament dessen geschehen, was wir sagen, sondern was wir fühlen. Und dadurch ist natürlich eine Verwirrung entstanden bei den Mitarbeiterinnen. Da kommt er jetzt daher und spricht es aus, aber die Menschen verstehen das, was sie Kraft ihrer Geschichte wahrnehmen. Und sie haben das als Anweisung verstanden und es sind auch alle ins Kloster gegangen. Es sind auch alle wiedergekommen, manche entgeistert, manche begeistert. Aber das bringt so deutlich zum Ausdruck, dass das Umfeld eben noch lange nicht dort war, wo ich mich selbst hin entwickelt habe. Und das gilt es zu berücksichtigen. Das ist für mich auch so ein Führungsthema, ja, dass wir eben nicht die Dinge nur aus unserer Sicht betrachten, sondern wir uns darum bemühen, auch die Situation aus der Brille unseres Gegenübers zu sehen.
Da liegen für mich gerade mehrere Punkte drin, die so richtig in Resonanz mit mir gehen. Das eine ist diese Freiwilligkeit, also die Mitarbeiter haben es quasi als Botschaft oder als Ansage verstanden. Und der Jingle unseres Podcasts ist, Menschen wollen sich verändern, aber nicht verändert werden. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich da reingehe, aber im Widerstand bin, also du hast gesagt, manche sind begeistert gewesen und manche entgeistert. Und mein Gefühl ist, ich will das gar nicht. Ich verstehe das als Ansage. Ich gehe da rein. Ich bin im Widerstand. Und dieser Widerstand, den kann, also ich muss mich ja einlassen, dieses Einlassen. Und das ist das andere, was du dann gesagt hast. Da war dann einfach nicht jeder so weit. Und du hast dadurch gesehen, okay, ich muss jeden anderen, also ich muss jeden Einzelnen oder anders behandeln, durch eine andere Brille gucken und ihn womöglich auch anders einladen oder ihn vielleicht sogar anders vorbereiten, damit er mitgeht. Weil es sind Individualisten und die haben unterschiedliche Erfahrungen. Und wenn ich jemanden mitnehme, der schon im Widerstand ist, könnte ich ihn mitnehmen, wenn ich ihn anders einlade oder gäbe es eine Vorarbeit?
Ich glaube, das Entscheidende ist gar nicht so sehr das, was ich sage. Und das Entscheidende ist auch gar nicht so sehr der Widerstand, sondern die Fragestellung, um die es geht, ist ja, wie leiste ich Hilfestellung, ohne zu belehren? Wie unterstütze ich Menschen ohne erhobenen Zeigefinger? Und die Antwort für mich darauf ist, dass ich Menschen die Möglichkeit gebe, eine Erfahrung zu machen. in der sie für sich selbst eine Erkenntnis gewinnen. Denn jeder gewinnt für sich seiner Persönlichkeit, seiner persönlichen Situation entsprechend eine Erkenntnis, die gerade auch zu diesem Menschen und seiner Lebenssituation passt, selektive Wahrnehmung. Und das ist eigentlich der Weg, um den es geht. Ja, also für mich ist das Vorbildsein das eine, um zu unterstützen, ohne zu belehren. Das andere ist eben die Menschen in eine Erfahrung hineinzuführen, um für sich daraus eine Erkenntnis zu gewinnen, sich erinnert zu fühlen, vielleicht auch an etwas, was schon in ihnen schlummert. Ein Beispiel will ich dafür geben, unsere Reisen nach Ruanda. Wenn wir jetzt in den letzten Jahren nach Ruanda gereist sind, dann geschah das oder geschieht das immer auf freiwilliger Basis. Und dann sagt die eine Mitarbeiterin vielleicht, okay, mir ist es wichtig, dort in der Begegnung mich als Mensch weiterzuentwickeln. Ich darf von den Menschen vor Ort ganz viel lernen. Und der andere Mitarbeiter sagt vielleicht, ich nutze die Möglichkeit, günstig Urlaub zu machen. Also zwei durchweg unterschiedliche Motivationen, Absichten, mit denen diese Menschen diese Reise antreten. Und wir sagen dann, mir ist das gar nicht so wichtig, mit welcher Motivation jetzt dieser Mensch diese Reise antritt, sondern beide werden für sich eine Erfahrung vor Ort machen, die dann auch zu einer Erkenntnis führt, die etwas ändert. Die Erfahrung hat immer den Vorrang, egal mit welcher Motivation oder mit welchem Widerstand jemand dort hineingeht. Und das ist für mich auch Führung, ja, dass die Menschen vielleicht ein bisschen auch mal aus dem Wollen heraus ins Risiko gehen, ja, weil sie wissen, dass da jemand hinter ihnen steht. Das ist so dieser Elterngedanke, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Dir kann nichts passieren, probier es aus. Und aus dieser Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, entsteht eine Erfahrung und die führt in der Regel dann mit einem guten Rückhalt auch zu Vertrauen. Und das ist ja das, worum es uns geht. Es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt Menschen zu verändern, sondern es geht vielmehr darum, die Menschen aus eine Angst heraus, zurück ins Vertrauen zu führen, dieses Vertrauen in sich und damit als Voraussetzung, ja, Vertrauen in sich, in das Leben und damit eine Grundlage für das Vertrauen in andere Menschen zu schaffen. Und wenn mir das gelungen ist, durch den Kontext, den ich schaffe, den Rahmen, den ich schaffe, dieses Vertrauen sich wieder entdecken zu lassen, dann schaffe ich auch die Voraussetzung, dann ist der Boden bereitet für Entwicklung. Weil die Voraussetzung für Entwicklung ist Vertrauen. Und ja, das ist so dieses auch ins Kloster gehen, ja, da waren Widerstände und das ist jetzt gar nicht gut oder schlecht, dass die einen das so oder so verstanden haben. Es haben Menschen eine Erfahrung gemacht, die einen sind entgeistert wiedergekommen, die anderen begeistert. Und das ist nicht gut oder schlecht, ob sie entgeistert sind oder begeistert. Sie haben für sich eine Erfahrung gemacht. Und auf diese Erfahrung baut sich ihre weitere Entwicklung auf. Da ist dann die Erkenntnis, da war etwas, das spricht mich an. Da gehe ich in Resonanz und die Voraussetzung für Entwicklung ist Resonanz. Und dann gibt es die entgeistert waren, die sagen, da spricht mich nichts an, damit gehe ich nicht in Resonanz. Und dann sich die Frage zu stellen, was ist denn das, was in mir auf Resonanz stößt? Vielleicht nicht das Kloster, sondern der Gerald Hüther mit seinen wissenschaftlichen Argumenten, vielleicht spricht mich das mehr an. Und dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Gerechtigkeit einmal neu zu betrachten, nicht im Sinne von Gleichbehandlung, so wie wir das in der Schule ja ganz häufig erfahren, Normierung, Standardisierung, sondern Gerechtigkeit im Sinne von dem Wesen der Persönlichkeit eines Menschen gerecht zu werden. Und das ist durchaus individuell. Das, was dir gerecht wird, wird Katharina vielleicht überhaupt gar nicht gerecht. Ja, und das ist ja das, was wir in der Schule erleben. Dass ein Maßstab für ganz unterschiedliche Persönlichkeiten angelegt wird. Also zwei Dinge, die für mich dort entscheidend sind. Das eine ist die Einzigartigkeit, also die Fähigkeit und Bereitschaft, dem Menschen in seiner Einzigartigkeit zu begegnen. Andersartig, aber gleichwertig. Das ist ein Thema. Und die Bereitschaft oder die Möglichkeit, einen Raum zu eröffnen, in dem Erfahrungen möglich werden. Ich erfahre mich und die Welt selbst. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, ich sitze bei uns zu Hause, wir wohnen so ein Stück weit am See. Ich habe heute ein Gänsepärchen beobachtet. Ja, und die Gänse sagen ihren Küken ja auch nicht, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern das geschieht über die Erfahrung, die die machen. Wenn dann die Hunde rausgehen, dann ist das eine Erfahrung. Ja, und dann lernen sie. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht auch, dass die Erfahrungen, die Effekte, die Lerneffekte, die über die Erfahrung geschehen, dass die viel nachhaltiger sind, weil sie auch im Körper verankert sind. Und das unterscheidet für mich auch Wissen von Weisheit.
Wenn es darum geht, Erfahrungsräume zu schaffen, du hast vorhin gesagt, na, du hast das erstmal probiert, indem du die Mitarbeitenden ins Kloster eingeladen hast. Und dann hast du gerade von eurem Projekt in Ruanda erzählt, was ja ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit ist, was ihr seit vielen Jahren macht. Was tust du noch, um diese Erfahrungsräume bei euch auch in die Organisation zu bringen?
Erfahrungsräume entstehen ja nicht durch geografische Räume oder Projekte nur, sondern allein durch mein Verhalten. Also das setzt ein Stück bei Demut voraus, ja, das und die Bereitschaft, die Menschen sich auch versuchen zu lassen und nicht die Dinge gleich immer selbst lösen zu wollen. Also ich nehme mal wieder ein Beispiel für die Kinder. Wenn ich zu Hause bin, wenn die Kinder klein sind und ich habe es eilig und es geht darum, dass die Kinder sich selbst die Schuhe anziehen und die Schleife binden, ja, dann entsteht der Erfahrungsraum daraus, dass ich mich zurücknehme, diesen Versuch des Bindens aushalte, auch 10 Minuten, und nicht aus zeitlichen Gründen dem Kind das abnehme, ja, die Schuhe zu binden, weil damit signalisiere ich dem Kind, du kannst es nicht. Ich mach's. Du kannst es einfach nicht. Und das ist für mich schon ein Erfahrungsraum, der entsteht, in dem ich selbst nicht sage, wie es geht, ich selbst nicht die Antwort gebe, ja, wie es funktionieren könnte, sondern in dem ich eine Frage stelle. Eine Frage eröffnet einen Erfahrungsraum. Also das heißt, sich zurücknehmen, zu schweigen, zu hören und dem Hören vorausgeht die Frage. Und die Menschen selbst zu dieser Erkenntnis kommen zu lassen. Und dem jedem Menschen und ganz besonders den jungen Menschen auch zu sagen, ihr habt immer Recht und wenn ihr nicht Recht habt, habt ihr trotzdem Recht, nämlich das Recht darauf, selbst eine Erfahrung machen zu dürfen. Ja, das ist also dieser Erfahrungsraum, der entsteht. Eigentlich aus dem Recht heraus, eine Erfahrung machen zu dürfen. Und als Führungskraft kann ich diesen Raum öffnen. Ich kann den Raum so weit öffnen, wie ich dem Menschen das zutraue, ohne dass für ihn ein ernsthaftes Risiko entsteht.
Das heißt, wenn ich mich selber in diese Rolle begebe und diese Erfahrungsräume, die, wie ich finde, unendlich wichtig sind, erstmal selbst zu erfahren, und ich gebe mich in diese Rolle, ich öffne diesen Raum, damit mein Gegenüber in die Eigenverantwortung und in die Selbstbestimmung wachsen kann. Und wachsen geht eben nicht schnell. Das heißt, das, was ich dann mitbringen muss, höre ich, ist, naja, die Geduld und die Bereitschaft, etwas auszuhalten. Weil es ist ja meine Perspektive, die dann sieht, oh, du machst es falsch. Falsch, was ist dann falsch? Also das heißt, ich muss Geduld und die Bereitschaft, etwas auszuhalten, mitbringen.
Ja, in der Regel des Heiligen Benedikt, da steht in dem Kapitel des Abtes, es geht um das Gespür für den rechten Augenblick. Ja, also das hat ja etwas mit Gegenwärtigkeit zu tun, mit Präsenz zu tun und nicht nur mit dem Ohr und dem Kopf Verstand zu hören, sondern mit dem Herzen und zu fühlen, was braucht es denn jetzt in diesem Moment? Nicht was will der oder diejenige, sondern was braucht es in diesem Moment, damit dieser Mensch sich weiterentwickeln kann. Und das erfordert natürlich schon oder zeigt ja schon auch die Beschaffenheit von Führung oder von mir aus auch von Lehrern, wie auch immer, ja, dass ich bei mir bin, dass ich gegenwärtig bin, dass der Mensch, der mir gegenübersteht, in diesem Moment der für mich wichtigste Mensch ist, der da ist. Und ich mich hineinspüre in diese Situation, um einen Raum zu öffnen für eine Erfahrung, die diesem Menschen gerade gerecht wird. Ich nehme ein Beispiel von uns jetzt zu Hause, wie gesagt, am See, es ist 2, 3 Jahre her, da waren unsere Mädchen, die waren hier am Ball spielen und es war ein starker Wind. Und dann ist der Ball ins Wasser geflogen und der Wind hat den Ball auf die gegenüberliegende Seite des Gewässers getrieben, wo eine Herde voller Galloway-Rinder waren von einem Landwirt, der nicht so sympathisch wirkte auf die Kinder. Und dann kamen die Kinder zu mir und sagten so, Papa, Papa, kannst du uns den Ball wiederholen? Und ich, ja, könnte ich, tue ich aber nicht. Aber wieso nicht? Wir bekommen unseren Ball ja nicht wieder. Sag ich, ja, hol ihn doch. Sagt, das trauen wir uns nicht. Ich werde ihn nicht holen. Ja, wenn ihr den Ball nicht holt, dann habt ihr keinen Ball und ich werde auch keinen neuen. Und dann waren die beiden miteinander im Gespräch und haben sich durchgerungen, haben sich überwunden, sind dann losgegangen und die kleinere von den beiden, ja, sah ich dann 10, 15 Minuten später zusammen mit dem Landwirt, der hat Gummistiefeln und Unterhemd, sie an die Hand nehmen und einen Kescher in der Hand dann dort über diese Galloway-Weide gegangen ist. Und ein paar Minuten später kamen sie wieder und sie hatten den Ball im Kescher. Und anschließend kam das Mädchen wieder zurück und sagte, Papa, es ist, also wir haben es hinbekommen. Stolz auf das, was sie erreicht hat, was sie geleistet hat. Mit dem Ergebnis, dass sie ein Stück weit Vertrauen, ja, aufgebaut hat in ihre Selbstwirksamkeit, in das, was sie selbst dazu in der Lage ist zu tun. Und das ist dieses Gespür, wovon ich spreche. Ich gucke natürlich als Pater, ja, im Kloster ist ja der Vater die Führungskraft, der Abt, Abbas. Ich gucke natürlich als Führungskraft, okay, wie groß ist denn das Risiko, dass die Menschen jetzt durch das, was ich von ihnen verlange, eingehen und zerbrechen sie daran? Oder können Sie daran wachsen? Das ist so ein Beispiel dafür, wo so etwas möglich
Wie kannst du das einschätzen?
ist. Nur, das ist das Gespür für den rechten Augenblick. Und wie sehr gelingt es mir, mit meinem Gegenüber in eine echte Begegnung zu gehen? Das heißt eben nicht an der Fassade kleben zu bleiben, ja, sondern mich hineinzuspüren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, durch Trial and Error. Also kleinen Anfang, kleine Schritte und das ausprobieren. Es geht ja einmal um das, wozu ich ermutige und einlade und auf der anderen Seite auch um das, wozu der Mensch, der mir gegenübersteht, bereit ist. Und die Schwelle so zu wählen, gemeinsam eine Schwelle zu finden, über die mein Gegenüber bereit ist, dann tatsächlich zu gehen. Das können ganz kleine Schritte sein. Und das bemesse ja nicht ich. Und das kann sein, dass wir da bei Null anfangen. Ja, dass Menschen da sich wenig zutrauen. Ja, und dann die Schritte klein sind. Was auch hilft, ist die Gemeinschaft. Also wir haben das bei uns. Ich habe jetzt gerade die Situation gehabt, wir nennen das bei uns Homegrown. Und das heißt also, eine Direktorin hat für sich entschieden, aus der Hotellerie auszusteigen. Nun ging es darum, aus dem Team, des Hotelteams heraus, jemanden dafür zu gewinnen, der in diese Rolle hineinwächst. Und das hat sich keiner, also das waren Gedanken da, aber so wirklich zugetraut, hatte sich dort selbst keiner. Erst als wir die Gemeinschaft gefragt haben, wem traut ihr denn das zu, in diese Rolle hineinzuschlüpfen und die Aussage eindeutig auf eine Person fiel, fühlte er sich durch die Gemeinschaft ermutigt, diesen Schritt zu gehen, weil er sich des Rückhaltes der Gemeinschaft sicher sein konnte.
Die Geschichte, die ist jetzt total schön. Da will ich auch gerne anknüpfen, aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu diesem richtigen Augenblick. Ich habe mich gefragt, als du das gesagt hast, dieses Gefühl für den richtigen Augenblick, dann muss ich ja selbst ziemlich geklärt sein, weil wo findet das bei dir im Körper statt? Also, das muss man fühlen, oder? Das ist ja kein Gedanke darüber, jetzt ist der richtige Augenblick. Das ist ja für mich etwas so Körperliches und dafür muss ich selber so klar sein, dass das Gefühl auftauchen kann, jetzt ist der richtige Augenblick. Also ich muss was entwickeln. Irgendwie kribbelt es da in mir. Ich muss etwas entwickeln, um diese Fähigkeit zu erlernen.
Der Wille kommt immer zu spät. Es geht tatsächlich um ein Gefühl, und zwar einmal um das Gefühl, was ich in mir wahrnehme. Und dieses Gefühl, was in mir existiert, hat Einfluss auf das Gefühl, das in meinem Gegenüber entsteht. Wenn ich das Gefühl habe und nicht im Kopf, sondern wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Aufgabe, die traue ich diesem Menschen zu und ich fühle das, dann wird das die Schwelle, ja, verändern bei meinem Gegenüber. Wenn dieser Mensch das wirklich, nicht das, was ich sage, das spielt keine Rolle, das, was ich fühle, wenn ich das wirklich fühle, dass dieser Mensch dieser Aufgabe gerecht werden kann oder dass diese Aufgabe den Menschen gerecht werden kann, dann wird dieses Gefühl in meinem Gegenüber wachsen. Denn Vertrauen ist nichts, worüber ich verfügen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, vertrau mir sofort. Sondern Vertrauen entsteht durch das, was die Menschen in der Begegnung mit mir für sich erfahren und fühlen. Also es ist sehr stark auch davon abhängig, und das ist ja auch so eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben, dass wenn ich mir selbst nicht vertrauen kann, dann gelingt es mir auch nicht, anderen zu vertrauen, anderen etwas zuzutrauen. Und wenn ich anderen etwas nicht zutraue, dann verlieren sie das Vertrauen in sich. Das heißt, dieses fehlende Vertrauen, ich kann es umdrehen, vielleicht können wir es Angst, wenn ich selbst in mir eine Angst empfinde, dann ist diese Angst gefräßig und meine Angst wird zu Angst in meinem Umfeld. Ich habe das ja erlebt bei unserer Mitarbeiterbefragung. Dem vorausgegangen ist ja, dass mein Vater verunglückt ist mit dem Flugzeug und ich von heute auf morgen in diese Rolle geschlüpft bin, des, ja, Unternehmers, für eine Aufgabe, die mich gefühlt völlig überfordert hat. Ich hatte also Angst. Und wie bin ich dieser Angst begegnet? Indem ich versucht habe, Sicherheit zu gewinnen. Ich habe einen Rahmen geschaffen, der mir vermeintlich Sicherheit schenkt, Bürokratisierung, Kennzahlen etc. pp. Und in dem Moment, wo ich den Menschen gesagt habe, ich möchte das kontrollieren, was ihr tut, ist in diesen Menschen natürlich das Gefühl entstanden, der traut uns nicht mehr, der traut uns nichts mehr zu. Und wenn der uns nichts zutraut, dann kommt es auf mich auch nicht an. Das heißt, ich bin eigentlich gar nichts wert hier. Auf mich kommt es nicht an. Und dann beginnt diese Abwärtsspirale. Wenn ich aber einem Menschen etwas zutraue, dann gewinnt er für sich dieses Gefühl, ja, auf mich kommt es an. Ich mache den Unterschied. Ich bin wichtig. Ich werde gebraucht. Und auch da wieder das Beispiel. Nehmen wir mal wieder das Beispiel unserer kleinsten Tochter. Wir haben vor 4, 5 Jahren einen Hühnerstall gebaut und haben dann so Staketenzäune gehabt, haben den Stall gemacht und dann ging es darum, so Kükendraht dort dran zu machen, damit die Kaninchen, also Hühner und Kaninchen, die Kaninchen sich nicht durchbuddeln. Und dann war unsere Tochter damals, 8 Jahre, war es mit ihren kleinen Fingern dabei und hat mit Kabelbindern dieses Kükendraht dort so festgemacht. Und dann guckt meine Frau sie an und sagt, weißt du was, Anna, es ist gut, dass du da bist. Und dann guckt sie an, wieso? Ja, ohne dich könnten wir das gar nicht schaffen hier. Wir Erwachsenen haben so dicke Finger, wir kriegen die Kabelbinder gar nicht fest. Also ohne dich würde dieser Stall gar nicht entstehen. Und dann guckt sie sie mit ganz großen Augen an, bin ich wichtig? Also es ist etwas, es gibt einen großen Unterschied, einem Menschen das Gefühl zu vermitteln, tatsächlich gebraucht zu werden oder einen Menschen nur zu beschäftigen. Natürlich kann ich mit den Kindern ein Gesellschaftsspiel spielen und beschäftige mich mit ihnen, aber dieses Spiel, die Beschäftigung mit ihnen, vermittelt ihnen noch lange nicht das Gefühl, wirklich gebraucht zu werden. Sondern erst, wenn ich ihnen etwas zutraue, etwas, worauf es ankommt, dass vielleicht der Tag gut gelingt oder ein Stall, ein Projekt gut gelingt. In dem Moment, da entsteht dieses Gefühl, ich bin wichtig, ich werde gebraucht, es wird mir zugetraut und ich wachse.
Jetzt hast du was ganz Tolles angesprochen, weil da ist es schon dem Kind vermittelt worden. Und im Arbeitsleben gibt es das vielleicht häufig nicht, dass es schon als Kind vermittelt wurde. Da ist man dann als Erwachsener völlig anders geprägt und Das hatte nicht das Glück, deine Tochter zu sein, der es halt schon früh vermittelt wurde. Du bist wichtig und dein Anteil trägt zur Gemeinschaft bei. Wie macht ihr das im Unternehmen?
Indem wir die Menschen einladen, in der Retroperspektive ihr Leben zu betrachten und sich über diese Betrachtung des Selbst ein Stück weit bewusster zu werden. Nicht um sich zu verändern. Da kommen wir nicht wieder bei dem Bild des Alkoholkranken. Unsere Geschichte wird immer Teil unserer Persönlichkeit sein und bleiben, sondern zu verstehen, wieso handle ich, wie ich handle. Und aus diesem Bewusstsein heraus, ja, wieso handle ich, wie ich handle, entsteht dann die Entwicklung. Also es geht wirklich um das sich wieder erinnern. Auch das sich wieder erinnern in die Kindheit. Ich habe das vorhin ja beschrieben, drei Wege und ein Weg führt uns zurück in die Kindheit. Und eine Übung, die wir bei uns im Curriculum machen, ist wirklich, dass sich die Teilnehmer gemeinsam auf die Zeitreise begeben, zurück in ihre Kindheit. Sich versuchen zu erinnern, daran zu erinnern, was sie geliebt haben zu tun, wo dieser Moment war, wo sie die Zeit vergessen haben und wieder Ärger bekommen haben, weil sie zu spät nach Hause gekommen sind, zum Beispiel. Und das genau nochmal sich vorzustellen, zu fühlen und dann in kleinen Gruppen gemeinsam zu erarbeiten, was von dem, was ich als Kind geliebt habe zu tun, findet sich in meinem heutigen Handeln wieder. So eine Verbindung aufzubauen. Es geht eigentlich um die Verbindung zwischen dem inneren Kind und dem Erwachsenen. Das ist die Aufgabe, die wir bei uns im Unternehmen sehr stark auch praktizieren. Also gehen alle Wege des Trial and Errors, der Krise, ganz stark auch der Krise, aber auch den Weg zurück in die Kindheit. Und eine Übung, die wir machen, ist eben die Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten, wo also eine ganz tiefe Verbundenheit entsteht, ja, zu sich und zu dem Gegenüber. Und das sind immer so möglich, also ein Teil der Möglichkeiten, eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Also das ist eigentlich das, worum es geht. Wir sprechen häufig über Produktivität, auch im Unternehmen. Und diese Produktivität, die bemisst sich häufig in materiellen Dingen. Für mich ist Produktivität bemisst sich weniger in materiellen Dingen, sondern in dem Grad der Bewusstheit, den die Menschen für sich entwickeln, zu dem, wer sie sind und wie sie sind. Und das ist ja von Fridtjof Bergmann. Ja, Katharina, ich habe dich jetzt gerade im Bild, du sprachst von New Work. Der Urgedanke von Fridtjof Bergmann mit Blick auf die Arbeit besteht ja darin, Arbeit als Mittel zum Zweck dafür zu verwenden, herauszufinden, was das ist, was ich wirklich, wirklich, wirklich will im Leben, was für mich wirklich zählt im Leben. Und somit haben wir eine Infrastruktur geschaffen, die den Menschen die Möglichkeit schenkt, dass während Sie einer Arbeit nachgehen, für sich herauszufinden.
Ja, ich glaube, er sagt auch, dass es Zentren dafür braucht, um
Genau.
genau das zu unterstützen, herauszufinden, was will ich wirklich, was will ich wirklich auf dieser Welt?
Und diese Zentren, für mich persönlich sind das keine expliziten Zentren, sondern diese Zentren dürfen Teil einer Organisation sein, entstehen durch Menschen. Also auch wieder nicht nur räumlich betrachtet, sondern also geografisch und dinglich betrachtet, sondern räumlich. Diese Zentren können entstehen durch die Begegnung mit Menschen. Diese Räume, wie ich den Menschen begegne. Also kann jede Begegnung zu so einem Zentrum. Und das finde ich spannend, dass wir eben nicht darauf warten, dass jemand ein Zentrum irgendwo baut, wo das geschieht, sondern ich mich als Teil eines möglichen Zentrums verstehe, das durch die Begegnung mit mir eröffnet wird.
Und ich stelle mir das gerade als ganz tolles Bild vor, wenn man bei sich selbst anfängt, sich, naja, zu einem solchen Zentrum zu machen. Zu machen ist für mich da nicht das richtige Wort, sich dahin zu entwickeln. Dann kann, egal wo ich mich dann befinde, in meiner Familie, im Arbeitskontext, in diesem Raum jetzt mit euch, genau dafür Raum entstehen.
Ja.
Was für ein
Ja.
schönes Bild.
Das war schon fast ein Schlusswort. Kommen langsam schon zum Ende. Bodo, wir haben immer noch eine allerletzte Frage. Und zwar ist das die, von all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, gibt es noch irgendwas, entweder was du noch hinzufügen möchtest, oder gibt es noch einen Impuls, den du uns und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts mitgeben willst? Irgendwas, was wir noch so ein bisschen aus dem Interview mit rausnehmen können, mit auf dem wir eine Weile noch drauf rumkauen dürfen?
Die Frage, die ich ganz gerne in den Raum gebe, ist, was hat mein Gegenüber davon gehabt, dass es mich gibt? Am Ende eines Tages sich die Frage zu stellen, was haben die Menschen, denen ich heute begegnet bin, davon gehabt, dass es mich gibt? Wo hat eine Begegnung mit mir zu einer Entwicklung beigetragen? Wo konnte jemand sich durch mich ein Stück weit besser kennenlernen?
Tausend Dank. Schön, dass du unser Gast warst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.